Herzlich willkommen, liebe Freunde des Coffee und Chaindrinks Podcastes. Ich bin der T-Racer und ich melde mich stellvertretend für uns alle hiermit aus der viel zu langen Sommerpause zurück, die wir allerdings auch genutzt haben, um gemeinsam diverse Abenteuer zu erleben und auch den ein oder anderen Wettkampf zu bestreiten. Und wir wollen uns heute zurückmelden mit unserem Rückblick auf unser Hauptevent in diesem Jahr. Ihr habt es schon sicherlich geahnt, es war natürlich die Maxxis Bike Transalp 2024. Und wir sind heute nicht im Kaffeekränzchen, sondern ich moderiere hier alleine. Wir wollen die Erlebnisse auf der Transalp zusammenfassen, indem wir Einzelinterviews geführt haben mit unseren Teilnehmern, aber auch mit anderen Teilnehmern bei der Transalp, die nicht von Coffee und Chaindrinks stammen. Und wir fassen diese Interviews zusammen zu insgesamt 5 Etappen und melden uns quasi mit einem großen Blog, mit einem großen Podcast-Blog wieder zurück. Wir veröffentlichen von Montag bis Freitag jeweils eine Etappe und fassen dabei die einzelnen Interviews zusammen. Wir haben unseren Interviewpartnern 10 Fragen gestellt, immer dieselben, und lassen uns so die Eindrücke schildern über die Erlebnisse bei der Transalp. Die Interviews sind natürlich getrennt voneinander erfolgt, sodass von außen keinerlei Einfluss, keine Strömung von anderen den jeweiligen Interviewpartner beeinflusst haben, sondern es sind ungefiltert die eigenen Erlebnisse, die eigenen Erwartungen und auch das Fazit. Und interessant wird dabei sicherlich, wie unterschiedlich wir als Teilnehmer in die Transalp reingegangen sind, wie wir überhaupt in so ein Etappenrennen reingehen. Und als erstes habe ich den Ralf interviewt und da hören wir jetzt mal rein. Zum heutigen Interview habe ich den Ralf eingeladen. Hallo Ralf, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wir wollen uns kurz über deine Maxxis Bike Transalp 2024 unterhalten. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, hier ist der Ralf. Schön, dass du mich einlädst, ein bisschen über die Transalp zu erzählen.
Wir machen das ein bisschen anders als sonst. Wir haben kein klassisches Kaffeekränzchen am Start, sondern wir machen Einzelinterviews und haben dazu ein paar Fragen im Vorfeld ausgearbeitet, die ich allen Interviewpartnern stelle. Und die Beantwortung sollte dir überhaupt keine Probleme bereiten, weil du bist ja einer unserer erfahrensten Transalp-Teilnehmer. Da kommen wir dann nämlich auch gleich zu der ersten Frage. Deine wievielte Transalp war das? Kannst du dich erinnern?
Ich kann immer durchzählen nach Partnern, die ich hatte, weil ich bin eigentlich nur mit jedem Partner einmal gefahren und dann kam der nächste Partner. Somit kann ich die, wo ich als Duo gefahren bin, kann ich zählen, aber dann fällt es mir schon fast schwer, weil ich auch schon einige Einzelstarts jetzt hinter mir habe. Aber ich glaube, das waren mindestens auch noch 3. Also 4-mal Duo und 3-mal Einzel.
Also war es mindestens deine 7. Transalp-Teilnahme schon, ne?
Ja.
Und dabei hast du auch beide oder mehrere verschiedene Streckenvarianten kennengelernt. Das ist ja dann eigentlich immer der Wechsel zwischen Ost und West. Und jetzt haben wir ja 2-mal hintereinander West gehabt. Und über die diesjährige, da wollen wir uns ein bisschen genauer unterhalten. Mit welchen Erwartungen bist du in die Transalp gestartet?
Wenn ich meine eigenen Ziele sind meistens immer, ich möchte gerne aufs Podium oder eventuell sogar gewinnen. Weil meine Altersklasse, da bin ich, glaube ich, gar nicht so schlecht drin, sodass ich da ganz gute Chancen habe, mich da vorne zu platzieren.
Neben den sportlichen Zielen ist ja die Transalp auch immer ein großes Abenteuer. Du hast aber auch zwischendurch schon mal auch Zeit, die Landschaft zu genießen und so das Ganze drumherum auch so ein bisschen in dich aufzusaugen. Oder bist du dann quasi tatsächlich gefangen in der ergebnisorientierten Sportlichkeit?
Während des Wettkampfs, muss ich leider sagen, kriegt man nicht ganz so viel mit. Ab und zu guckt man schon und freut sich über schöne Landschaften, aber so richtig, richtig speziell jetzt gewisse Landstriche anzugucken, das bleibt in diesem Hektik des Wettkampfs klappt das einfach nicht. Da guckst du zwar ein bisschen, aber kannst das nicht so intensiv in dich aufsaugen. Du würdest ja auch normalerweise anhalten, ein paar Fotos machen oder mal näher hinfahren, wenn dir irgendwas gut gefällt. Und somit ist das schon ein bisschen Tunnel, in dem du drin bist. Und der Wettkampf, du guckst eher auf das Hinterrad deines Vordermanns oder guckst dich mal hin, ob von hinten wer kommt. Aber die Landschaft leider nicht ganz so oft. Muss ich auch nur feststellen, als ich die Bilder von Sportograf gesehen habe, oh, da waren wir auch. Sowas kommt dann dabei rum. Ey. So richtig tolle Seen, die man gar nicht wahrgenommen hat. Eigentlich schade, aber ist halt Wettkampf.
Das heißt, es spielt im Prinzip auch gar keine Rolle im Vorfeld, wo die Strecke entlang führt, sondern für dich ist das Thema Bike Transalp, ist ein Wettkampf und du versuchst da entsprechend leistungsorientiert ranzugehen. Und kannst du denn die verschiedenen Transalp-Strecken, die du schon gefahren bist, noch differenzieren? Oder ist das halt Schotter, Trail, bisschen Asphalt, bergauf, bergab und das war's? Oder hast du auch dennoch irgendwelche einzelnen großen Erinnerungen an vergangene Zeiten?
Die hat man auf alle Fälle. Man kommt zu Passagen, wo man sich vielleicht mal schwer getan hat oder wo es ein bisschen technischer war. Da erinnert man sich sofort wieder dran und weiß auch, wo eine gute Linie ist oder so. Das ist schon von Vorteil, wenn man oft gefahren ist. Das nimmt dann auch so ein bisschen die Angst vor manchen Abschnitten. Wenn man denkt, okay, da bin ich lang gefahren und das geht, das kriege ich hin, dann ist das besser, als wenn man guckt und sieht, oh, das ist aber doch ganz schön heftig. Aber meistens sind die Passagen schon von mir mal gefahren und dann kann man die auch gut bewältigen. Klar, gibt es immer wieder neue Abschnitte, die dazukommen, aber ich bin, glaube ich, schon sehr viele Passagen, Trails da in den Alpen gefahren und kenne die meisten Strecken schon.
Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, du machst ja auch abseits des Wettkampfgeschehens Radreisen, auch teilweise lange Radreisen über verschiedene Kontinente und dann gehst du ja auch ganz anders vor als im Wettkampf, sondern da nimmst du die Zeit und hast ja auch eine große Kamera dabei und fotografierst und machst hinterher ja, Dia-Shows oder was auch immer. Also da differenzierst du dann schon auch ganz stark und Transalp ist eben dann eher die sportlichere Ebene.
Das ist richtig. Also eher die sportliche. Ich glaube, da ist auch so ein Schalter bei mir im Kopf. Sobald der Startschuss fällt, dann ist der Tunnel da und dann geht es eigentlich hauptsächlich nur noch um den Sport und nicht um die Sehenswürdigkeiten. Klar freut man sich, wenn man einen tollen Blick auf den See oder einen Gletscher oder Berge sieht. Das ist schon schön nebenbei. Man freut sich drüber, aber so richtig. Richtig genießen, wie auf so einer Weltreise oder so einem Urlaub, das geht einfach nicht.
Da du ja mit sportlichen Zielen bei der Transalp auch dieses Jahr wieder an den Start gegangen bist, wirst du dich im Vorfeld gewissenhaft vorbereitet haben über Trainingsinhalte und was wir so im Einzelnen machen. Da haben wir schon hinreichend berichtet, da wollen wir gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber so eine Vorbereitung verläuft ja meist nicht genau so, wie man sich das vorstellt und wie man es plant. Gab es da in diesem Jahr irgendwelche Dinge, die dich beeinträchtigt haben? Irgendwelche Hürden, die du überwinden musstest, wo du sagst, ach Mensch, ja. Das war nicht optimal.
Eigentlich kann ich mich daran keine negativen Hindernisse erinnern. Eigentlich hat sich das Jahr vom Anfang an ganz gut entwickelt. Ich bin sehr viele Etappenrennen gefahren. Das hat angefangen mit Lanzarote, dann Cap Epic, dann war da noch Rallye di Romagna und Alpentour-Trophy. Und das sind ja Wettkämpfe, die man nutzen kann, um so ein großes Event wie die Transalp auch dementsprechend sich darauf vorzubereiten. Also mir bringt das immer viel, wenn ich Wettkämpfe habe. Das ist für mich das beste Training, weil da, wie gesagt schon, der Schalter wird umgelegt und der Rennmodus ist da und dann hält man den Puls hoch und klar, das bringt was auch für die nächsten Etappen. Die Ausdauer wächst. Die Kraft wächst, also daher ist eigentlich alles ziemlich gut gelaufen und hat auch tolle tolle Etappenrennen vorher, die mich dann weitergebracht haben.
Ich bin sehr gespannt auf den folgenden Fragenblock, den wir haben. Da geht es nämlich um die Strecke. Und aufgrund deiner ja, Erzählung, die du ja gerade gemacht hast, dass du so genau gar nicht auf die Strecke achtest, bin ich sehr gespannt, weil was du jetzt dazu zu sagen hast, wenn wir in die Strecke eintauchen, die 2024er. Du wirst es sicherlich gemerkt haben, aber ich sage es trotzdem nochmal, die hat sich ja in vielen Teilen der 2023er Strecke geähnelt und ist aber auch noch ergänzt worden. Wie hat dir die Strecke dieses Jahr insgesamt gefallen?
Die Strecke war wirklich klasse, hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es gab zwar Highlights, die, ja, wo selbst ich dann sagen musste, super toll, da guckst du dann doch nochmal am Gavia-Pass, wie toll die Landschaft ist. Aber auch gleich der Gavia-Pass hatte dann natürlich dann auch eine Passage, die mir nicht so gut gefallen bin, weil ich technisch einfach nicht gut mit klargekommen bin.
Da hake ich direkt mal ein, sorry, weil das wäre nämlich die Frage, die jetzt im Anschluss kommt. Es geht um den Gavia Trail, den du jetzt wahrscheinlich auch meinst. Den wollen wir als Streckenteil jetzt fragetechnisch gesondert herausstellen, weil die Meinung dazu vielfältig und kontrovers ist. Wie ist deine Meinung zu diesem speziellen Trail?
Meine Meinung, für mich ist er definitiv zu schwer gewesen. Ich bin reingefahren, bin eigentlich gut zurechtgekommen, aber dann standen schon einige in den Trail drin und schoben runter. Da musst du da irgendwie dran vorbei, dann bist du außen dran vorbei. Bist dann in Löcher reingefallen, die du nicht sehen konntest, weil mit Gras zugewachsen. Und dann bin ich immer nervöser geworden und es wurde eigentlich immer nur schlimmer bergunter. Und ja, zum Schluss, Gott sei Dank, ja, nach kleinen Stürzen, also Umkippen und auch ein kleiner Ministurz, habe ich mich dann entschieden, wo es technisch einfach zu schwer ist, wirklich zu schieben. Aber das haben, glaube ich, auch sehr viele. Sind sehr, sehr wenig gut und flüssig da runtergekommen. Und wenn selbst die Profis mindestens zweimal absteigen mussten in diesem Trail, dann ist der einfach für so eine Transalp zu schwierig gewesen. Ist meine Meinung. Da kann man vielleicht sagen, ja, es muss technisch sein, damit die Leute, die sehr gut technisch unterwegs sind, dann ihr Können zeigen können. Aber für mich war es zu schwer und ich glaube, da haben sich einfach zu viele auch schwer getan. Ja, hoffe, dass es daraus Lehren gezogen wird. Man kann Passagen einfügen, die technisch schwierig sind, aber zumindest noch fahrbar sein sollten.
Und das sagst du, der jetzt ja abfahrtstechnisch schon auch recht versiert ist, sage ich jetzt mal. Also du lässt es schon ganz gut laufen, auch wenn du selber sagst, naja, du hast auch limitierende Faktoren. Und du bist natürlich auch einer, der relativ weit vorne im Feld in den Trail gefahren ist, wo ja nun auch die schnellen Leute waren und sagst, da haben auch viele geschoben. Ja, und es geht letzten Endes auch nur jetzt hier um eine Meinungsbildung, die wir hier betreiben und dazu ist deine Meinung halt erforderlich. Und ich denke, da kann man auch ganz offen Kritik üben, wobei das natürlich total individuell und subjektiv ist, das empfindet jeder anders. Die Alternative wäre gewesen, auf Straße runterzufahren oder den Gavia ganz rauszunehmen, aber dann hätten wir natürlich ein großartiges Erlebnis da oben hoch auch gar nicht gehabt.
Er ist
Insofern.
wirklich super schön, der Gavia-Pass. Ist wirklich traumhaft.
Aber du hast es eben auch schon anklingen lassen. Es gab ein paar Highlights noch, die dir in Erinnerung sind. Welche waren das?
Zum Beispiel der Blick auf den Reschensee, den kannte ich ja auch vom Vorjahr schon. Der nachfolgende Trail war mir das Jahr vor 23 auch technisch schwierig, aber da man ja jetzt kannte, wusste man, wo man drauf zu achten hatte und konnte den gut fahren. War also auch ein toller Trail. Und ja, was ist noch in Erinnerung geblieben? Ja, auch zum Gardasee hin. Da gibt es so schöne, tolle Trails runter, die wir da gefahren sind. Das ist schon immer wieder beeindruckend.
Damit schließen wir auch den Streckenpart und gehen nochmal so ein bisschen ins Fazit rein. Die Erwartungen, die du an dich selbst und an deine Teilnahme gesteckt hast dieses Jahr, sind die erfüllt worden? Bist du zufrieden mit dem, was du erlebt hast und auch das Ergebnis, was du erreicht hast?
Ja, mit dem Ergebnis kann ich ja so und so nicht unzufrieden sein, wenn man die Klasse gewinnt. Das ist natürlich, ja, macht einen schon so ein bisschen stolz. Und das Ganze drumherum mit dem Coffee and Chainring Team hat auch schon viel Spaß gehabt, Spaß gemacht, auch wenn wir, weil ich mit Sabine unterwegs war, die mich speziell betreut hatte, im Campervan geschlafen habe, war es trotzdem immer wieder schön, die Teammitglieder zu sehen, in den Arm zu nehmen, zu gucken, ob sie alle heile angekommen sind oder wenn ein Sturz gewesen ist, ob es nicht allzu schlimm ist, dann freut man sich schon, wenn die anderen heile einigermaßen ankommen und nur kleine Kratzwunden haben oder der Popo mal ein bisschen dicker oder blau ist.
Ja, genau. Leider war es dieses Jahr so, dass wir von technischen Defekten ja doch weitestgehend verschont geblieben sind, aber wir hatten ein paar Verletzungen und durch Stürze und das war so ein kleiner Schatten auf dem ganzen Licht, das wir da erlebt haben. Aber allen geht's gut und alle sitzen wieder auf dem Rad und alle hatten Spaß miteinander und sind letzten Endes auch mehr oder weniger gesund dann nach Hause gekommen, ganz genau. Was bleibt dir besonders in Erinnerung? Abseits der Strecke, abseits des Ergebnisses, gibt es da irgendwas, was mit der Transalp zu tun hat, was nicht alltäglich ist vielleicht, was dir nachhaltig in Erinnerung bleibt?
Ja gut, die Reifenwahl war klasse. Also Maxxis hat uns tolle Reifen zur Verfügung gestellt und wenn du da keinen Platten hast, das ist schon eine Erleichterung, aber auch ein zufriedenes Gefühl. Mensch, klasse, das läuft. Die zieht man dann halt auch wieder auf und empfiehlt dir auch. Und daher ist das, bleibt sowas bei mir dann schon im Kopf hängen. Gut, ich kenne ja einige von den anderen Teilnehmern, mit denen man sich so ein bisschen gebettelt hat. Das ist für mich auch immer ein Highlight, wenn man die Leute kennt und dann versucht, dran zu bleiben oder kann sie sogar abhängen oder sowas. Das macht schon Spaß, auch wenn es andere Altersklassen sind. Das ist ja auch wieder, immer wieder toll. Gerade bei so einer Großveranstaltung. Man trifft so viele Leute, die man über die Jahre dann kennengelernt hat. Es macht einfach nur Spaß. Also, echt klasse.
Ja, und du hast das eben gesagt, du hast deine Altersklasse gewinnen können dieses Jahr und die Konkurrenz in deiner Altersklasse, die war nicht ganz ohne und auch der Vorjahressieger, mit dem du im letzten Jahr schon einen heißen Battle hattest, den er sich dann, den er knapp für sich entscheiden konnte aufgrund diverser Umstände, hast du dieses Jahr Revanche genommen und hast ihn auf die Plätze verwiesen, ne? Insofern ein absolutes Highlight nochmal, denke ich, auf jeden Fall. Nach der siebten Teilnahme jetzt folgt auf dem Fuße die achte oder gibt es Alternativen fürs nächste Jahr? Wirst du wieder teilnehmen?
Also reizen tut es mich immer, glaube ich. Transalp ist einfach was Besonderes und ich glaube, ich kann da nicht genug von kriegen. Ich werde nächstes Jahr wieder einige Etappenrennen fahren, weil ich habe ganz kurzfristig jetzt gerade wieder einen Startplatz für die Cup Epic organisieren können. Das ist ja schon mal eine super Vorbereitung im Frühjahr. Und die Cup Epic muss auch vorbereitet werden, also werde ich höchstwahrscheinlich auch nach Lanzarote oder vielleicht sogar, wenn ich den Mumm habe, so kurz vor Cup Epic noch nach Andalusien zu fahren, dann eventuell auch Andalusien noch. Und
Ja.
somit ist das Programm für nächstes Jahr schon wieder ganz schön straff geplant.
Ich finde deine Aussage, die Transalp ist was ganz Besonderes. Du stellst also die Transalp schon ein Stück weit heraus, obwohl du ja auch das größte Mountainbike-Etappenrennen der Welt, also Cape Epic, bist du jetzt mehrfach gefahren, gehst nächstes Jahr wahrscheinlich wieder an den Start. Und auch ganz viele andere namhafte Etappenrennen in Europa kennst du. Und trotzdem sagst du, die Transalp ist was ganz Besonderes. Was macht die Transalp so besonders? Gibt es da Attribute, die Transalp für dich von anderen Etappenrennen abheben? Swiss Epic bist du ja auch schon gefahren, glaube ich, ne? Und das ist ja auch in den Alpen, also.
Die Transalp hat schon was Besonderes, weil sie geht ja über 7 Tage. Viele andere Rennen, die begrenzen sich auf 4 oder 5 Tage. Swiss Epic ist ja auch meiner Meinung nur 5 Tage. Die war ja jetzt gerade erst und Rallye di Romagna 5 Tage. Dann gut, Andalusien sind 6 Tage, also ähnlich wie schon fast wie Transalp. Aber bei der Transalp, da fährt man so in meinen Augen fast blauäugig rein. Und nach 3 Tagen denkt man sich, Mensch, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Das schaffen wir nicht. Das geht ja gar nicht. Die Beine sind schon so kaputt, der Körper ist schon so alle. Aber irgendwie, dann hat man am 4. Tag die Hälfte der Strecke. Und dann, ja, kommen doch mal so Gefühle hoch. Mensch, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt gehst du ja nur noch bergab. Und das ist einfach phänomenal.
Jetzt bist du einer, der unglaublich viel Erfahrung hat, Transalp-Erfahrung und auch Etappenrennen, wir haben es gerade schon gesagt. Und es kommt jemand auf dich zu und fragt dich, beziehungsweise erzählt dir, ich spiele mit dem Gedanken, Transalp zu fahren, so wie ich es ja auch viele, viele Jahre gemacht habe. Bin mir aber nicht sicher, ob das was für mich ist. Ich traue es mir nicht so richtig. Was würdest du ihm oder ihr raten? Ganz kurz in ein paar knackigen Punkten.
Die Transalp sollte gut vorbereitet sein. Man darf nicht ganz bläulich reinfahren. Man muss schon gewisse Grundkonditionen mitbringen, weil man sitzt wirklich 5, 6 Stunden im Sattel. Und wer das vorher noch nirgends ausprobiert hat, der kann da ganz schnell scheitern. Weil wenn man dann auch noch Duo fährt, man fährt als Freunde hin und dann kommt man über seine Grenze, an sein Limit, und dann werden aus Freunde plötzlich Gegner. Und das ist für mich ein No-Go. Man muss wirklich so hingehen, dass man zusammen mit seinem Partner sich über jede Etappe freuen kann. Auch wenn der eine mal schwächer ist oder der andere. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber man, dieses Zusammenhalten und dieses gemeinschaftliche, diesen Wettkampf dann zu beschreiten, das muss jeder vorher einmal testen, ob der mit seinem Partner klarkommt, weil es bringt überhaupt nichts, wenn man sich anmeckert, wenn der eine vielleicht einen kleinen Fehler macht oder sowas. Ja, dann fährt man getrennt, dann kann man den anderen nicht mehr helfen. Sowas geht alles nicht. Das sollte man im Vorfeld auf alle Fälle einmal testen, ob man gut mit seinem Partner zurechtkommt, eine gewisse Grundkondition, und dann wird das schon klappen.
Ralf, ich danke dir für das Interview und hören uns bald wieder.
Mach's gut, ciao, ciao.
Ja, der Ralf hat die Transalp wie immer, so kennen wir ihn, aus sportlicher Sicht bestritten. Und ja, ein bisschen schade ist vielleicht, dass er sagt es ja auch selber, dass die Landschaften und die Blicke, die man da so erlebt, neben dem Renngeschehen da vielleicht ein bisschen zu kurz kommen. Aber er hat jetzt schon so viele Transalps bestritten und das ein oder andere Mal, so wie er sagt, doppeln sich ja auch die Wege, sodass dann auch am Ende schöne Erinnerungen für ihn zurückbleiben. Und ja, er hat ja auch gesagt, dass die Transalp trotz aller Erfahrungen, die er auch bei anderen Etappenrennen gesammelt hat, was ganz Besonderes für ihn ist. Und diese Einschätzung teile ich auch. Von daher gehen wir mal weiter. Wir haben eine Gastfahrerin gehabt dieses Jahr. Die ist für die Anna eingesprungen und im Team mit der Imke gefahren. Wir begrüßen die Uli zum Interview. Ich habe zum Interview eingeladen die Uli und freue mich ganz besonders, dass sie meiner Einladung gefolgt ist zum Recap der Bike Transalp 2024. Hi Uli, schön, dass du da bist.
Hi T-Racer, herzlichen Dank für die Einladung.
Du bist als Gastfahrerin bei Coffee and Chainrings dieses Jahr im Team mit der Imke bei der Transalp mitgefahren. Du bist für die Anna eingesprungen. Es war auch eine langfristige Entscheidung. Das heißt, wir wussten das alle im Vorfeld schon. Wir hatten das auch in einem anderen Podcast im Vorfeld schon kommuniziert, dass du zum Team gehörst. Umso spannender wird es für mich, jetzt mit dir die Fragen zu besprechen, die wir uns ausgedacht haben, weil du so herrlich unverbraucht, was bei der Transalp warst und auch was Podcast angeht. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Du bist mit Imke im Team gefahren, haben wir gerade gesagt. Und deine wievielte Transalp ist es gewesen?
Meine allererste. Also ich wollte unbedingt schon ganz lange immer eine Transalp fahren. Nur noch zu Zeiten, wo ich intensiver Mountainbike gefahren bin. Und das hat dann finanziell immer nie hingehauen. Und jetzt, wo ich so spontan gefragt worden bin, habe ich nach kurzem Überlegen tatsächlich dann noch zugesagt. Und das, ja, war meine erste.
Und eigentlich bist du gar nicht wirklich eine Mountainbikerin.
Naja, von Grund auf theoretisch schon, aber ich habe dann die letzten Jahre nur auf dem Rennrad gesessen. Also es hat sich geändert aufgrund der topografischen oder der lokalen Veränderung. Genau, weil seitdem ich in Leipzig wohne, habe ich nicht mehr auf dem Mountainbike gesessen. Und das ist jetzt seit 4 Jahren.
Genau, du bist aber mit einem super geeigneten Bike da auch angekommen. Da war ich persönlich sehr überrascht drüber. Das hatte ich so gar nicht erwartet aufgrund deiner Vita, die du uns ja im Vorfeld auch per Sprachnachricht mal zukommen lassen hast. Und ja, wie war das für dich, dann in Ehrwald mit uns am Start zu stehen?
Ja, naja, erstmal die Riesengruppe, wo man halt erstmal keinen kennt, war so ein bisschen überfordernd für mich. Sagen einem auf einmal irgendwie 20 Leute Hallo und man denkt, oh, ich hoffe, ich merke mir alle Namen. Ja, und so grundsätzlich, also ich meine, es hat ja schon in der Vorbereitung, habe ich immer viel mit der Imke oder war ich viel auf die Imke angewiesen, weil die mir dann gesagt hat, okay, was brauche ich für Reifen, was brauche ich für Bremsen, worauf muss ich so achten? Also ich habe dann auch erstmal noch, habe ich sogar das Kettenblatt vorne noch getauscht und so. Und hatte ja überhaupt gar keine Ahnung mehr, worauf es ankommt, gerade bei der Bereifung auch. Und haben es dann auch auf Tubeless noch umgerüstet. Also ich bin vor 4 Jahren war das, glaube ich, zuletzt bei einer deutschen Meisterschaft zum Aufwärmen, also ich wollte es starten, ich habe es dann nicht gemacht, aber das war das letzte Mal, dass ich dieses Mountainbike unter meinem Hintern hatte für ein Rennen und da hatte ich dann, also die Bereifung hatte ich nicht gewechselt seitdem und deshalb war das also ganz wichtig, dass ich da irgendwie auch Erfahrung von der Imke bekomme, weil ich halt gar keine selber mehr hatte.
Also du hast tatsächlich 4 Jahre lang kein Mountainbike mehr gefahren, sondern bist auf der Straße unterwegs gewesen oder im Gravel-Bereich und hast dich dann aber jetzt dazu entschieden, die Transalp mitzufahren.
Nicht ganz. Ich bin ja mit der Imke noch das Schneidach 12-Stunden-Rennen gefahren.
Ah ja.
3 Wochen vorher. Und ich habe mich nochmal mit der Imke vorher, glaube ich, zu einer gemeinsamen Ausfahrt getroffen. Also es waren 2 Mal, die ich vorher auf dem Mountainbike saß in den 4 Jahren.
Ja, wir haben ja schon erfahren, dass die Vorbereitung bei dir immer recht spektakulär und nicht unbedingt nach Plan verlaufen. Und ja, du hast dich sicherlich versucht vorzubereiten in den 3 Monaten vorher. Was hast du da gemacht und was für Schwierigkeiten sind da für dich unter Umständen aufgetreten? Weil so ganz linear ist die, glaube ich, nicht verlaufen, die Vorbereitung, oder?
Ja. Naja, also ich konnte erst ab April konnte ich erst wieder überhaupt mit dem regulären Radfahren wieder anfangen. Ich hatte bis dahin quasi mein pfeifersches Drüsenfieber, was ich 1,5 Jahre lang mit mir rumgeschleppt hatte, sodass ich halt von null anfangen musste, Anfang April. Und dann war ich gleich halt irgendwie auf Malle, Trainingslager mit Freunden, was ich schon 3/4 Jahr vorher gebucht hatte, in der Hoffnung, bis dahin ist das alles weg. Das war zwar erstmal gut für die Kilometer, aber es war halt sacken anstrengend sofort so 4 Kilometer. Aber der Körper hat das gut verkraftet und von da aus habe ich dann sukzessive versucht, den Körper an möglichst hohe Belastungen zu gewöhnen und bin relativ früh auch schon in Rennen reingegangen. Genau, und habe das begleitend mit so Sauerstofftherapien und Kältekammer und so, also möglichst viel auf Regeneration gesetzt. Also auch jetzt ist die Form noch nicht auf dem Stand, wie ich es vor 2 Jahren hatte, als ich dann in den Virus reingegangen bin. Und das ist jetzt ja schon einen Monat nach der Transalp. Das heißt, mir fehlte da einfach auch ganz viel Leistung, weil das waren nur 3,5 Monate, seitdem ich trainieren konnte, bis zur Transalp. Und da schafft man es sowohl von der Lunge als auch vom Herz und der Beinmuskulatur nicht. Also ich dachte, ich sei schon einfach fitter auch. Aber jetzt, nachdem ich das so Revue passieren lassen kann, kann ich sagen, nee, in den 3,5 Monaten schafft man nicht so viel aufzutrainieren.
Bist du denn vorher schon mal Etappenrennen gefahren?
Ein richtiges Rennen. Also ich bin die Tour de France mal auf dem Rennrad gefahren. Da habe ich mein Rennrad, das war so ein alter, 20 Jahre alter Bock, erst 3 Wochen gehabt und dann bin ich mit den Jungs, mit den schnellen Jungs aus Nürnberg die Tour de France gefahren. Das war auch 5 Tage, 6 Tage oder so war das. Da war ich auch am Limit, ja. Aber gut, da bin ich ja noch nicht so viel Rad gefahren damals. Das war noch zu Zeiten, wo ich eigentlich nur Mountainbike gefahren bin. Und da hatte ich mein Stahlrennrad. Das wurde mir halt so, hier hast du mal eins, damit du überhaupt ein Rennrad hast. Genau.
Die Imke ist ja jetzt auch, was Transalp angeht oder generell, was Sportlichkeit und Wettkampf angeht, nicht ganz unerfolgreich. Und ihr habt euch mit Sicherheit im Vorfeld abgesprochen. Du hast ja nun auch die Renngene im Blut und bist viele Rennen schon früher gefahren. Mit welchen Erwartungen seid ihr beiden als Team in die Transalp gestartet? Hat es da im Vorfeld Absprachen gegeben? Und ja, wie war das so?
Ja, also bei dem Schneidach-12-Stunden-Rennen war das halt so, dass ich halt jede Runde schneller war als sie. Und sie von, das war ein Mixteam, zwei Männer, zwei Frauen, und sie quasi die langsamste Zeit hatte. Und sie so, naja, das kann ja was werden, sie fühlt sich nicht so gut, ihre VO2 Max ist sowieso komischerweise gesunken in den letzten Wochen und so. Und dann haben wir noch kurz bevor die erste Etappe startete, irgendwie einander abgesprochen, wie wir denn am besten ziehen, so. Also, wenn wir zusammen fahren, wie man sich ziehen lassen kann, so. Und haben wir irgendwie so, das so geübt, wie man sich so einhakt, vorne am Oberarm und so. Weil wir davon ausgegangen sind, dass ich eventuell stärker bin als sie. Bis Kilometer 2.
Auf der ersten Etappe.
Ja.
Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das ist ja mitunter auch ganz spannend, wie so eine Teamdynamik dann funktioniert und wie man sich unterwegs dann auch einigt. Alle anderen, die ich ja im Interview hatte, außer Thomas und ich, wir sind ja auch als Team gestartet, aber das waren alles Einzelstarter, die ja im Prinzip nur auf sich selbst achten mussten. Aber als Team hat man da ja noch ganz andere Aufgaben zu bewältigen und das Miteinander, das nimmt einen Kernpunkt ein bei so einer Teamveranstaltung. Aber gehen wir erstmal in die Strecke. Wie hat dir die Strecke der Transalp dieses Jahr gefallen?
Es war ja total unterschiedlich. Also es gab Strecken, da fand ich so, war jetzt grenzwertig, dass man da irgendwie eine Rennlang legt. Also manchmal war das so, random durch eine Wiese einfach durch, wo ich denke, so, wie können denn da die ersten Fahrer gewusst haben, wo es lang geht? Das fand ich so krass. Und ansonsten, ich fand, also den am ersten Tag dachte ich so, okay, das nennt sich jetzt Mountainbike Transalp, da ist ja gar kein Trail drin. Das fand ich so ein bisschen schade und dachte, naja, das kann ja was werden, wenn irgendwie alle Etappen so sind wie die erste. Aber war es ja zum Glück gar nicht. Genau, und war dann gar nicht so, ich war eher damit beschäftigt, irgendwie, dass ich meine Kondition und meine Leistung oben behalte. Also das Technische, das ist so in den Hintergrund gerutscht, sage ich mal.
Die vorangegangene Frage, mit welchen Erwartungen ihr gerade dann auch beide gestartet seid, so ganz haben wir die, glaube ich, gar nicht beantwortet. Was war euer Ziel am Ende?
Also das Ziel, bevor wir losgefahren sind, meinst
ja,
du?
Wolltet ihr performen auf sportlicher Ebene oder war es eher das Abenteuer, was ihr gesucht habt?
Ja, uns war klar, die Imke hat das vorher schon mal so gefilzt, was denn für Konkurrentinnen auf der Strecke sind. Und meinte, okay, wir sind 5 Elitefrauen und da werden wir 5. werden, das war ihr schon klar. Ich so voll ambitioniert, naja, Podium wäre schon cool.
Ja.
Realität und Vorstellung wichen da ein bisschen von ab. Und dann war einfach nur Spaß haben eigentlich. Also schon mehr auch das Abenteuer und dass man das gemeinsam bewältigt, gerade weil ich halt die Leistung nicht hatte. Da war dann klar, okay, hey, wir müssen, also das war voll schön von der Imke einfach, dass sie einfach gesagt hat, das ist egal, wie langsam wir in Anführungszeichen sind, sie würde sich einfach nur freuen, wenn wir gemeinsam ins Ziel kommen sozusagen.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, bei der Frage nach der Strecke, die erste Etappe, das war so eine, ja, mehr oder weniger kann man sagen, eine Auftaktetappe, klassische Transalp-Etappe. Und die zweite, die war dann ja auch wenig spektakulär, was so das Fahrtechnische angeht, bis dann zum Schluss. Mhm. Aber dann hat sich das Ganze gewandelt und die Etappe 3 bis 7, die waren dann ja vom Charakter her auch ganz anders. Wie ist dir das entgegengekommen? Bist du da, was die Trails angeht, fahrtechnisch versiert oder ist das eher nicht so dein Ding?
Ich fand das schon gut. Also wenn wir mal mit diesem schweren Trail, also der zuletzt, der, also es gab ja diesen wurzeligen schweren Trail und dann, ich glaube, der andere ist der Gavia Trail, ich weiß gar nicht.
Der wurzelige Trail kam auf der 3. Etappe, genau, und der Gavia Trail, der kam auf der 5. Etappe nach dem...
Das ist dieser steinige, schwere, ne?
Genau. Genau. Aber ja. Bevor wir da einsteigen, obwohl können wir schon mal machen. Wir haben den thematisiert, den Gavia Trail. Du bist da nicht ganz unter voller Ausschöpfung deiner Kräfte reingefahren, weil oben auf dem Gavia, da haben wir uns getroffen, da ging es dir nicht so gut.
Ja.
Was ist da passiert?
Da war einfach alles leer gefahren. Der Kopf war leer, die Beine waren leer, der Körper war leer. Ich habe dann berghoch zu einfach nur geheult, weil ich so fertig war und dachte, okay, da oben ist zum Glück eine Verpflegungsstation und da seid ihr auch. Und mein Ziel ist einfach erstmal nur bis da hochzufahren. Gar nicht erst, dass ich die Etappe fertig fahre und sage einfach, nee, das reicht nicht, ich bin dann fertig. Genau. Das war, obwohl die, also ich habe die Landschaft genossen, ne? Also ich dachte, oh, hier muss ich auf jeden Fall mit dem Rennrad nochmal hin. Das war mein Gedanke in dem Moment, weil der so schön war.
Genau, das war ein absolutes Highlight und ist ja auch ein Fahrradpass vom Giro d'Italia, der Gavia, und war ja nebenbei auch der höchste Punkt der diesjährigen Bike Transalp und auf über 2600 Meter. Ja, und wir haben uns da oben getroffen. Du hast ziemlich in den Seilen gehangen, weil die Tage vorher seid ihr richtig geraced. Und ich denke mal, da war so ein bisschen Übermut auch dabei und das ganze Thema Bike Transalp Etappenrennen auch so ein bisschen unterschätzt habt, hast du wahrscheinlich, ne?
Ja, ich habe halt einfach gedacht, dass mein Körper einfach mehr Energie hat und das besser wegstecken kann und hatte das einfach auch wieder schon vergessen und verdrängt, dass Mountainbiken eigentlich viel anstrengender ist. Und hätte das nie gedacht, dass mein Körper eigentlich diese Ressourcen gar nicht dafür hat, so mehr Tage sowas zu fahren.
Jetzt ist ja dieser Trail, der dann kam, stark diskutiert worden und du bist nicht im Vollbesitz deiner Kräfte da reingefahren. Das macht es dann noch ungleich schwerer. Was hast du zu diesem Trail zu sagen, der als der schwerste der diesjährigen Bike Transalp im Vorfeld schon betitelt worden ist und wie bist du da runtergekommen?
Da, also genau, das war natürlich, wenn ich so ein bisschen mit zu wenig Kräften da reingegangen bin, da ist mir die Imke schon vorne weggefahren. Da dachte ich, oh, Imke nicht ganz so schnell. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Aber irgendwann war die Imke aus der Sichtweite und ich hatte dann irgendwie, und die hat dann alle Leute vor sich weggepfiffen. Und das habe ich halt nicht gemacht. Und ich hing dann irgendwann hinter welchen, wo ich dachte, oh Mann, bitte lass mich doch einfach vorbei. Ich wäre da, glaube ich, deutlich mehr gefahren, hätte ich frei fahren können. Und bin dann auch, also weil ich dann irgendwann habe ich dann doch mal gesagt, ich möchte jetzt gern fahren, bitte mach da mal Platz ganz im Schluss so. Das fand ich ein bisschen schade und dachte so, cool, irgendwie, den würde ich tatsächlich gern nochmal irgendwie auch mit weniger Publikum vor mir irgendwie fahren. Den fand ich nicht so schlimm. Ich hätte natürlich nicht alles fahren können so, aber das fand ich schönes Abenteuer irgendwie.
Genau, also die Alternative wäre ja auch gewesen, auf der Straße runterzurollen, aber das ist ja bei einer Mountainbike-Transalp eigentlich ja keine Option, in meinen Augen jedenfalls.
Ja.
Und man wächst ja auch an den Anforderungen. Und du hast recht, also der war fordernd, aber man konnte auch schon eine ganze Ecke fahren. Und wenn man es denn nochmal in Ruhe versucht, vielleicht geht es sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Also die Meinung, die du jetzt hier vertrittst, die habe ich wenig gehört, das finde ich aber die richtige Richtung. Ja, kannst du dich denn noch an irgendwelche positiven persönlichen Highlights erinnern, was die 7 Tage betrifft, was zum Beispiel der Strecke oder Begegnungen oder ja, Dinge, die so passiert sind?
Naja, also wegen den Trails nochmal, da ist ja noch dieser wurzelige Trail, wo du meintest, der auf der, keine Ahnung, 5. Etappe war, auf der 4., dieser stark wurzelige.
Auf der 3. Das ist der
Ah, auf der dritten.
obere und untere Spintrail am Reschensee gewesen, wenn du den meinst.
Ja. Und den fand ich auch cool. Da dachte ich nur, oh, bitte lass mich noch mal kurz zurückfahren, ich will den Einstieg können. Weil da ist die
Genau.
Imke vorweggefahren und das war zu schnell, so schnell konnte ich mich darauf nicht einstellen. Und dann bin ich gegangen und das war schade. Das hat mich im Kopf gewurmt, den hätte ich gern fahren wollen. So.
Unter uns beiden, hier hört ja keiner zu, wir sind ja unter uns. Ich bin den ja jetzt schon zweimal während der Transalp gefahren und auch schon mal im Training mit einem anderen Rad. Den Einstieg habe ich bislang auch nicht hingekriegt. Aber nicht weiter sagen.
Nein, alles gut. Die Imke meint nur, jetzt wird es gleich steil. Sie wusste auch, dass ich das wahrscheinlich nicht fahren werde. Aber ich bin immer jemand, der am Anfang sehr technische Sachen nicht so gut fährt und dann erst beim zweiten und dritten Mal das richtig gut fahren kann. Und das war so, ach schade, da habe ich dann irgendwie Ansporn, dass ich sage, oh, das will ich können. Was ich sonst noch Schönes fand, naja, eigentlich auch, also dass wir, sobald wir im Ziel waren, einfach auch diese Gemeinschaft hatten dann, dass wir einander dann noch gesessen haben, uns unterhalten haben. Das hatte die Imke auch erzählt, dass es dann einfach auch man ziemlich lang im Ziel, dann im Zielbereich noch ist und sich mit denen unterhalten kann, hier mit dem Jens Schurer, der einem immer die Basenbäder gegeben hat. auf den Etappen selbst war ich eher mit mir selber beschäftigt. Was ich dann halt immer nur sehr cool fand von der Imke einfach, dass sie mich da so viel unterstützt hat und so viel Verständnis hatte für mich, dass das irgendwie halt nicht so sportlich vorangegangen ist, wie wir es beide eigentlich eingeschätzt hätten.
Also sie hat da, glaube ich, wirklich ein gutes Händchen auch, und es ist ja auch der einzig in meinen Augen richtige Weg. Wenn dann vom Partner Druck gemacht wird gegenüber dem Schwächeren, dann wird es nicht besser. Ne? Der Schwächere wird geht nur noch mehr kaputt, und wenn dann die Psyche auch noch eine Rolle spielt, und das war ja bei dir dann ein Stück weit auch so weit, dass du da auch sehr angegriffen warst und gehadert hast und gezweifelt hast, wie geht's weiter, da muss man einfach unter die Arme greifen und helfen. Und ich kenne aber auch andere Teams, die sich dann gegenseitig die Haare so gemacht haben, und dann war das Erlebnis Transalp kein Erlebnis mehr. Ne? Also bei aller ergebnisorientierten Ideologie, wie man da reingeht, manchmal läuft es halt nicht so, und letzten Endes ist der Abenteuerfaktor ja auch riesengroß.
Ja, vor allem habe ich ja nicht die Beine hochgenommen. Also ich bin ja immer letzte Rille gefahren. Also ich habe mich immer verausgabt, egal wie schnell oder langsam wir waren. Und wenn man dennoch gesagt hätte, so, also ich habe sie ja schon losgeschickt, auch immer mal wieder so. Ich habe ja nicht gedacht, dass sie auf dem Gavia oben noch ist. Da war ich total erstaunt. Ich dachte so, Imke, was machst du hier? Hättest du nicht einfach weiterfahren können? Da war ich echt erstaunt.
Ja, das war, also für mich war das auch eine total einerseits schöne Situation, dass wir da alle auf dem Gavia-Pass, es war ja nicht nur ihr beide als Team und Thomas und ich, es waren ja noch mehr von uns da, neben den Betreuern, ja. Dass wir uns da alle so getroffen haben und man auch in gewisser Weise füreinander da war, sich Mut gemacht hat, und dann ist es ja auch für alle, ist es weitergegangen. Keiner ist zurückgeblieben.
Ja.
Ne, und das macht ein Stück weit auch unsere Gruppe aus, mit der wir da unterwegs waren. Also das war dann ja schon die fünfte Etappe und wir sind da schon sehr, sehr gut zusammengewachsen bei aller Individualität, die wir da an den Tag gelegt haben.
Es war schön, euch da zu sehen. Es war super.
Hast du denn, auch wenn du immer hinter Imke hergehasselt bist und ordentlich am Suffern warst, hast du ab und zu mal die Gelegenheit gehabt, auch den Kopf hochzuheben und die Landschaft zu genießen, abseits vom Gavia, wo du sicher längere Zeit aufgehalten hast, sondern auch später. Es ging ja noch landschaftlich, kamen ja noch mehrere Highlights hinterher. Nicht nur auf der Etappe, sondern auch auf den folgenden. Hast du da die Zeit zu gehabt, auch mal zu genießen, oder war es dann doch der Kampf ums Hinterrad?
So ein bisschen. Ich habe dann leider zum Beispiel die, wie heißen die, Panzersperren? Die habe ich leider erst, ich habe das in dem Moment nicht gewusst, dass das die Panzersperren sind. Und dachte so, Mann, schade, dass ich das nicht wusste. Ich habe das erst, nachdem wir dann wieder zurück waren und wir darüber gesprochen haben, und dann dachte ich, das waren die Panzersperren. Und dann waren da ja auch Pferde irgendwie drumherum. Und das habe ich auch alles gar nicht gecheckt. Und das dachte ich so, ach schau, Mann, das ist ja schade. Also mir ist tatsächlich viel Landschaft einfach auch abhanden gekommen durch den Stressmodus, den ich hatte in dem Moment.
Ja, okay. Sind denn deine Erwartungen und auch die von Imke, die ihr euch als Team gesetzt habt, am Ende aufgegangen? Oder ist da was offen geblieben?
Also was heißt, die wir uns zusammengesetzt hatten? Ich glaube, zusammengesetzt, also unsere gemeinsamen Erwartungen waren, dass wir gemeinsam ins Ziel kommen. Das ist nur in dem Moment nicht realisiert worden, weil ich diese eine Etappe ja nicht durchgefahren bin oder nicht angestreben bin und wir damit aus der Wertung waren. Ich glaube, das ist schon für die Imke sehr schade und sehr traurig gewesen. So, das hätte sie, glaube ich, auch sie weiß, dass ich dafür nichts kann und wir ja trotzdem alles versucht haben, aber trotzdem ist das echt doof gewesen. Und ich glaube, das, da, ob sie damit hadert, weiß ich nicht so. Ne? Aber so prinzipiell, wie wir zusammen gefahren sind und wie wir das bewältigt haben und so, waren wir schon total stolz und zufrieden, dass wir das zusammen geschafft haben.
Kannst du zu der Geschichte des Nichtantrittes, kannst du das nochmal ein bisschen näher erläutern, dass unsere Zuhörer da verstehen, worum es da denn letzten Endes ging? Denn es war keine gesundheitliche oder körperliche Beeinträchtigung, sondern es war was ganz anderes. Und es ist an sich, ja, einerseits eine lustige Geschichte, andererseits ist sie auch gruselig.
Also es sind ja so mehrere Komponenten da drin. Also das war der Tag, nachdem ich auf dem Gavia heulend sagte, ich will nicht mehr weiterfahren. Und dann bin ich halt doch fertig ins Ziel gefahren. Und auf den letzten, ich glaube 5 Kilometern oder so, ist mir das Seil von meiner Sattelstütze gerissen. Dachte ich so. Also zumindest funktionierte dieser Hebel nicht. Aber die Sattelstütze war zum Glück oben und das ging dann. Also ich konnte nur schottrige Abfahrten nicht mehr ganz so gut fahren, weil ich die normalerweise mit niedriger Sattelstütze fahre. Aber das waren ja eh nur noch die letzten 5 Kilometer. Und dann bin ich ins Ziel und meinte, ich fahre nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Verkauft das Mountainbike. Und dann waren wir in der Unterkunft und dann habe ich irgendwie, glaube ich, nur so beiläufig mal gesagt, ja, der Zug ist gerissen und so. Und dann haben die Jungs sich rangemacht und haben dieses Fahrrad wieder aus dem Keller geholt und haben das notdürftig repariert. Und ich meinte so, nee, ich will das ja gar nicht repariert haben, weil ich will ja gar nicht mehr weiterfahren. Jetzt reicht es für mich. Für mich ist die Transalp beendet. Das ist, passt alles so, wie es ist. Und wenn ich es repariert, dann habe ich ja wieder einen Grund weiterzufahren. Das wäre ja ganz blöd. Den will ich ja nicht haben. Und dann haben sie den repariert und dann funktionierte das alles. Und dann haben sie noch, und willst du nicht fahren? Und doch und so. Naja, am nächsten Tag habe ich mich tatsächlich angezogen und fertig gemacht, Flaschen fertig gemacht und Gepäck und so sortiert und war soweit, dass ich quasi mit der Imke die Etappe starten möchte. Beziehungsweise hatte mir dann im Kopf gesagt, egal wie langsam oder wie schnell ich bin, ich fahre das einfach nach meinem Tempo. Und das wäre für die Imke okay gewesen. Dann wären wir an dem Tag quasi einfach getrennt gefahren zum Beispiel oder so. Ne? Also sie schneller und ich langsamer. Hauptsache, wir kommen mal zusammen ins Ziel. Und dann hole ich das Rad morgens aus der Garage und dann ist die Sattelstützklemme gebrochen. Dann konnte ich meinen Sattel einfach so rausziehen, ohne dass da Gegenhalt war. Also ich habe das Fahrrad am Sattel festgehalten und dann ging einfach der Sattel raus. Dann dachte ich so, scheiße. Und ich, Jungs, was habt ihr da gemacht? Und die Jungs, genau. Das haben wir nicht angefasst. Wir schwören es. Und ich so, okay. Also ich habe es geglaubt, das ist gar kein Thema. Aber dann war die Frage, wie kriegen wir ganz schnell jetzt noch eine Sattelstützklemme her? Und dann bin ich halt schon noch vorm Start zu Maxis gefahren, zu dem Maxis-Stand. Und daneben ist noch ein Propane-Stand gewesen. Die kamen dann aber erst nach Startschuss. Und dann hat der von Maxis sogar seine private Sattelstützklemme noch versucht einzubauen. Und auch die hat nicht, obwohl er die gedehnt hat und so, war die nicht passend. Ja. Und dann war die Frage so, okay, was machen wir jetzt? Also der Startschuss ist gefallen und dann kamen die Mädels und haben halt gefragt, ob ich mit auf die Strecke möchte. Und dann bin ich quasi mit auf die Strecke zum Zugucken gegangen und habe dann, nachdem die wieder angekommen sind im Ziel, mit dem, wie heißt er nochmal?
Ich weiß nicht, wen du meinst jetzt gerade, von den vielen. Ach so, mit dem Ümit.
Ümit.
Ja, mit dem Ümit.
Genau.
Schöne Grüße.
Bin ich dann noch nach Argo gefahren nach dem Rennen. Der hat mich dahin gefahren, das war eine Stunde entfernt, um im Radlern die Sattelstützklemme zu reparieren zu lassen. Genau, damit ich dann wenigstens am nächsten Tag wieder am Start stehen kann, weil ich war ja jetzt schon rennfertig. Und alle haben sich bewundert, weil ich mit Rennklamotten quasi am Wegesrand angefeuert hatte.
Also was da passiert ist, das werde ich nicht verstehen. Das war höhere Gewalt. Denn tatsächlich haben wir den gerissenen Bautenzug von der Sattelstütze, vorne am Lenker war der gerissen. Durch Kürzen der Außenhülle und so ein bisschen rumtricksen haben wir den wieder gangbar gemacht. Und das Rad hat funktioniert. Und am nächsten Morgen kommst du und sagst, ey Jungs, könnt ihr meine Stütze wieder festmachen? Und dann, ja, was ist, wie, waren wir nicht dran, wir waren nur am Lenker. Und dann stellt sich raus, dass die offensichtlich so fest war, dass die über Nacht ausgerechnet gerissen ist und sich nicht mehr fixen ließ. Also ist eine total gruselige Geschichte.
Ja.
Ja, und obwohl es ein Standardmaß ist, war es nicht möglich, da kurzfristig Ersatz aufzutreiben und ja.
Ja, die neuen OBS haben ein anderes Maß. Also das war wohl diese Generation, die dieses Maß hatte.
Okay. Auf jeden Fall eine Geschichte, die ich auch nicht vergessen werde, wenn es um Transalp geht, weil sowas erlebt man eigentlich ja nicht, ne? Und nee. Ja. Zu deinem Leidwesen konntest du dann nicht starten. Aber die siebte Etappe war wieder deine und du bist dann auch gesund und munter ins Ziel gekommen.
Ja, genau, die habe ich dann noch finishen können. Zusammen mit der Imke.
Gibt es noch irgendwas, was dir besonders in Erinnerung bleibt bei deiner ersten Transalp jetzt zukünftig?
Dass ihr ein so tolles Team seid.
Ja, danke.
Und ich es so genossen habe mit euch. Physiotherapeutische Hände genießen durfte.
Ja, wir waren tatsächlich gut aufgestellt dieses Jahr. Unser USP ist ganz klar das soziale Miteinander.
Ja.
Ich glaube, das ist nicht, das kann man im Vorfeld so nicht erwarten. Und das hat jetzt zum wiederholten Male auf bemerkenswerte Art und Weise einfach hingehauen. Und man muss ja auch sagen, wir waren 20 Personen und alle waren füreinander da irgendwo. Und selbst wenn irgendwelche unvorhergesehenen Sachen passiert sind, dann hat man zusammengestanden und beratschlagt, wie kriegen wir das Problem gefixt. Und in den meisten Fällen hat es ja auch geklappt, sei es körperliche Beschwerden, technische Beschwerden, wie auch immer. Bei dir ist es jetzt leider das eine Mal, ist es uns nicht gelungen, was sehr schade ist. Würdest du wieder bei der Transalp starten, bei der Bike Transalp?
Ja, würde ich tatsächlich, mit also einer entsprechenden Vorbereitung einfach auf dem Mountainbike auch.
Hast du da schon einen konkreten Plan und einen Termin oder ist das erstmal für die Zukunft so im Hinterkopf und es wird passieren, aber man weiß noch nicht wann?
Nee, ich habe noch keinen Termin.
Jetzt aus deiner Erfahrung heraus, nach deiner ersten Teilnahme und den ganzen Unwägbarkeiten, die man im Vorfeld ja gar nicht sich denken kann. Man kann viel lesen in der Theorie und man kann sich schlau machen, man kann Videos gucken bei YouTube, man kann Ratgeber lesen. Wenn jemand auf dich zukommt und dich fragt, ich spiele mit dem Gedanken, ich möchte da mitfahren, ich bin mir aber unsicher, ob das das Richtige für mich ist, ob ich das schaffe, keine Ahnung, was würdest du ihm oder ihr raten?
Dass er auf jeden Fall vorher, also regelmäßiger auch schon Etappen mit, also so oder Wochenenden mal, wo er 90 Kilometer am Stück auch Mountainbike-Touren fährt, mit Höhenmetern. Also, dass man da auch mal, und klar, auch Mountainbike-Rennen, sage ich mal, da ist es egal, welche Länge, sage ich mal, aber dass man einfach Mountainbike-Touren fährt, die halt einfach nicht nur 40 Kilometer haben, sondern tatsächlich mal 90 oder 100 mit entsprechenden Höhenmetern, am besten halt Freitag und Samstag, um einfach mal so eine Belastung zu bekommen, was das heißt. Und den Winter durchtrainieren, damit da Grundlagenkilometer reinkommen. Das ist halt das, was mir einfach gefehlt hat, ne? Dass ich erst im April anfangen konnte. Da konnte keine Substanz großartig aufgebaut werden.
Okay, Uli, danke, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Danke für deine Meinung, danke für deine Teilnahme und ich verabschiede mich jetzt.
Ich danke auch genau, freue mich einfach, Teil eures Teams gewesen zu sein. Ich habe es sehr genossen, es war einfach toll.
Sehr gerne. Ja, und die Uli sieht das Ganze offensichtlich ähnlich wie der Ralf, ist sehr kompetitiv unterwegs, sehr wettkampforientiert. Leider hat es nicht zum offiziellen Finish gereicht, weil in einer Etappe etwas schief gegangen ist. Aber ich denke, man kann gut heraushören, dass der Erlebnisfaktor auch für sie bei ihrer ersten Teilnahme groß gewesen ist. Und ja, das waren im Prinzip erstmal unsere ersten beiden Partner für die Etappe 1, die sehr wettkampforientiert rangegangen sind. Lasst euch überraschen, wie die weiteren Teilnehmer im Interview reagiert haben und was sie zu den einzelnen Etappen zu sagen hatten.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen. Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.